Ein Blick in die Sterne ist vor allem immer eins, wie das Daniel gerade so schön beschrieben hat, ein Anlass zum Träumen. Das Weltall als ein Grund zum Staunen, zum Spekulieren darüber, ob da noch mehr ist als das, was wir kennen. Ein Blick ins All, das war in der Geschichte schon immer so ein grenzüberschreitender Blick. Ein Blick ohne Limit, wenn man so will. Ohne Limit ist auch ein Film mit Bradley Cooper, zufällig. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, ich nehme dich da mal kurz mit hinein. Der Film, der erzählt die Geschichte von Eddie, und Eddie ist eigentlich Autor, er ist Schriftsteller, und vielleicht ist er deswegen für dich schon irgendwie ein Wichtigtuer, ja, so große Klappe, nichts dahinter, und seine Wohnung sieht so ein bisschen aus wie eine WG, ehrlich gesagt, sehr dreckig, überall steht Geschirr, alles ist versifft, er hat langes, fettiges Haar, trägt so einen Schlabberpulli, und er beschreibt sich selbst als einer, der aussieht wie ein Drogenabhängiger. Ich meine, das kann man schon mal passieren, wenn man sich zu viel mit Büchern beschäftigt, als Theologiestudent weiß ich das. Und Eddie hat dieses Problem. Seit Wochen, Monaten, Jahren hat er eine Schreibblockade. Keine Sau interessiert sich für sein Buch, was er da schreiben will. Seine Freundin trennt sich von ihm. Er ist schon einmal geschieden und in dieser einen Szene, da schafft er es nicht mal, einen Basketball hochzuwerfen, um wieder zu fangen. Ein Wort beschreibt sein Leben eigentlich ziemlich gut. Begrenzt. Überall kommt er an seine Grenzen. Er rennt gegen eine Mauer und er kann nichts ändern. Er steckt einfach viel zu tief fest in seinen Problemen und hat nur noch Angst, dass er wie sein Vater als so ein langweiliger Zahntechniker endet. Nichts gegen Zahntechniker. Mein Punkt ist, der Anfang des Filmes, er lässt den Titel des Filmes wie eine Lüge dastehen. Ohne Limit, ein Blick in sein Leben und hey, es ist definitiv vorbei mit dem Traum von der Grenzenlosigkeit. Hier kollidiert der Traum von einer bedeutenden Schriftstellerkarriere mit der harten Wirklichkeit einer Schreibblockade. Kollision. Mit Träumen und Realität aufeinanderprallen. Das ist unsere Predigtreihe. Und ich möchte diesen Gedanken schon mal mitnehmen. Wir gehen zu dem heutigen Text. Und in den ersten Versen, da sind wir gerade über etwas gestolpert. Über etwas nicht so Alltägliches. Gott spricht. Gott spricht zu Abraham. Oder Abraham hat eine übernatürlich visuell akustische Erfahrung. Wie du es auch nennen magst. An sich schon etwas Unglaubliches. Und darfst es auch gerne als etwas unglaubbar Unglaubliches einstufen. Ich möchte dich jetzt einladen, dieser Kommunikation, die hier stattfindet zwischen Gott und Mensch, diesem Gespräch zwischen Gott und Abraham, dieser Text beschreibt, einfach mal mitzudenken, einfach mal zuzuhören. Zum Hintergrund ein bisschen, der Abraham, der kommt gerade siegreich aus einer kriegerischen Auseinandersetzung. Er war zahlenmäßig da total unterlegen, ja, das war so 300-Style und er gewinnt trotzdem und die Belohnung für den Sieg, der hat er jetzt erstmal abgelehnt. Nach diesen Ereignissen, da kommt das Wort Gottes zu ihm, in seinen Wahrnehmungsbereich, irgendwie so. Und Gott sagt, Abraham, ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reich belohnt werden. Hört sich erstmal gut an, da würde ich nicht Nein sagen. Aber Abraham hingegen, er scheint diese Aussage irgendwie weniger zu beeindrucken. Schöne Worte? Ja. Aber auch mehr, weil Abraham hat dieses Problem und es ist wirklich kein kleines. Abraham und seine Frau sind kinderlos. Sie haben nicht ein Kind, sind unfruchtbar. Und als dieser Gott in sein Leben getreten war, da war die Hoffnung groß. Da waren die großen Versprechen auch schon da. Ja? Dein Name wird groß sein, Abraham. Du wirst eine große Nation werden. Deine Nachkommen werden ein Land erben, das ich dir zeigen will. Aber dann ist ja dieses Problem. Abraham ist kinderlos. Ein Blick in die Realität, in das Leben von Abraham, lässt diese Versprechen Gottes wie eine Lüge dastehen. Und deshalb fragt er, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben. Man muss jetzt wirklich nicht besonders schlau sein, um zu kapieren, ne, dass Gottes Versprechen abhängig davon sind, dass Abraham ein Kind hat. Besser noch einen Sohn, zumindest eins. Und ohne Nachkommen, ohne Nation, ohne Nachkommen gibt es keine Nation und ohne Nation gibt es auch kein Land, das bewohnt werden will. Hier ist eine Grenze erreicht. Ich weiß nicht, muss Abraham Gott jetzt erklären, was es bedeutet, unfruchtbar zu sein? Ne? So unfruchtbar, das Gegenteil von fruchtbar, kinderlos oder das Gegenteil von gestresst, würden vielleicht viele Eltern sagen. Ohne Fruchtbarkeit, da wird es mit den Babys machen einfach ein bisschen schwer. Das ist so das biologische Einmaleins, das kann ich als Theologiestudent auch noch. Und Sarahs Körper, die spielt hier einfach nicht mit. Egal, wie man es dreht oder wendet, hier ist einfach so eine natürliche Grenze erreicht. Der große Traum, all die schönen Worte, doch nur hohle Worte ohne wahren Kern. finde eine ganz hilfreiche Frage an dieser Stelle ist, wie urteilt eigentlich unsere Gesellschaft über Kinderlosigkeit? Und das Urteil, das lautet doch, ist schmerzhaft, aber nicht unerträglich. Nicht das Ende der Fahnenstange. Da gibt es noch künstliche Befruchtung, zum Glück psychiatrische Begleitung und als letzte Option vielleicht eine Adoption. Also aus der Traum vom Familienglück, das muss noch nicht heißen, dass es auch vorbei ist mit dem Lebensglück. Und doch schmerzt es, wenn so ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Der zerplatzte Traum, der reißt oft einen tiefen Riss in das Leben und kann zu Depressionen führen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und wenn du das erleben musst, dann tut es ihm unendlich leid. Aber für Abraham hat Kinderlosigkeit noch weitaus mehr Schmerz bedeutet als nur der zerplatzte Traum vom Familienglück, als der unerfüllte Kinderwunsch. So schmerzhaft das an sich schon gewesen wäre. Nein, Unfruchtbarkeit im alten Orient, das war nicht nur ein Problem des persönlichen damit Klarkommens. Da steckte noch einiges mehr drin. Kinderlos zu sein, das war wohl die bitterste Pille, die man überhaupt hätte schlucken können. Es war ein gesellschaftliches Problem. Es brandmarkte einen mit unvorstellbarer sozialer Erniedrigung. Der Grund war folgender. Kinder zu haben, Nachkommen zu haben, war gleichzusetzen mit Bedeutung zu haben, einen Namen zu haben. Und ohne ein Kind, ohne einen Sohn, war Abraham ein Nichts. Sein Leben nur noch ein Warten auf den Tod und nach dem Tod ja eigentlich schon jetzt, war er so ein Niemand. Und deswegen war Kinderlosigkeit die existenzielle Angst überhaupt. Die große Wolke, wenn man so will, die ein Leben auf immer verdunkeln konnte. Und ich habe mal so eine Studie reingelesen von ein paar Sozialforschern, Ethnologen. Die haben eine Studie über das Thema Kinderlosigkeit in einer Bevölkerungsgruppe in Nordghana durchgeführt. Kommt kulturell schon mal näher an den Text dran als so unser deutscher Kontext. Und einer der Befragten dieser Studie äußerte sich folgendermaßen. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, deswegen lese ich euch das mal vor. Er sagt, ich habe alles, was ich konnte, für meine Community, meinen Stamm getan. Wie auch immer. Mein Name, der wird sofort verschwinden, wenn ich sterbe. Niemand wird sich je an mich erinnern können. Noch werde ich ein Ahne sein. Mein Name wird nie in einem bedeutenden Ritual meines Stammes genannt werden. Es ist einfach nur frustrierend. Das Urteil über Abrahams Kinderlosigkeit läutet deshalb ewige Bedeutungslosigkeit. Der Abraham, der war nicht arm, hatte auch ordentlich Macht, so als Nomadenanführer, aber ohne Nachkommen wertlos, bedeutungslos. Nachkommen zu haben, die deinen Namen weitertragen, das war das kulturelle Ideal schlechthin. Der American Dream dieser Zeit, wenn man so will. Man konnte wirklich viel erreichen wollen, aber das wollten wirklich alle. Und Abraham, er bringt diesen Schmerz, seinen Frust, seinen zerplatzten Traum in das Gespräch mit Gott hinein. Was willst du mir geben, Gott? Ich werde ja kinderlos sterben. Irgendeiner meiner Knechte wird alles erben und mein Name wird für immer gelöscht sein aus den großen Geschichten, die man sich erzählen wird. Schau dir meine Situation an. Ich brauche keine schönen Worte von einer großen Nation, nicht noch mehr Versprechen. Es geht halt nicht ohne Nachkommen. Und Abraham ist nicht schuld an dieser Situation, aber er kann auch nichts dran ändern. Sein Traum von Bedeutung, einem großen Namen, kollidieren frontal mit der Realität seiner Kinderlosigkeit. Das kulturelle Ideal für ihn unerreichbar. Und Gottes Versprechen sind in weiter Ferne. Die Grenze ist klar markiert. Begrenzt, grenzenlos ist die Brille, mit der er auf sein Leben schauen muss. Ich kenne das. Schaust du auch so manchmal auf dein Leben? Ist dein Leben manchmal eine einzige Grenzerfahrung? In unserer Individualität, da haben wir nicht mehr diesen einen kulturellen Traum, den alle erreichen wollen. Aber das ist dein Lebenstraum, dein Projekt, dein großer Lebenswunsch. Du bist Musiker und möchtest nicht nur auf den kleinen Bühnen dieser Welt stehen. Du bist Medizinstudent und möchtest in jeder Hinsicht ein Arzt ohne Grenzen werden. Vielleicht sind es auch eher kleinere Dinge. Du wünschst dir einfach eine funktionierende Partnerschaft, ein gesundes Leben, eine glückliche Familie. Und doch reicht manchmal ein Blick in die Realität. Und du musst dich dieser harten Frage stellen. Ist mein Lebenstraum vielleicht doch nur Illusion? Das Leben, das knallt dir ja so eine Grenze ins Gesicht, manchmal aus dem Nichts. Depression, fällst in ein tiefes Loch, siehst alles dunkelgrau, du bist wie gelähmt. Berufliche Erfolge in weiter Ferne. Das ist dieser ewige Streit zu Hause. Du weißt schon gar nicht mehr, wie er angefangen hat. Versöhnung ist nicht in Sicht. Das Familienglück ist Meilen entfernt. Das ist dieses unerreichbare Schönheitsideal und du realisierst, du wirst nie schön genug sein. Vielleicht ist dein Leben auch einfach zu gewöhnlich, irgendwie langweilig, aber du bekommst es einfach nicht hin zu ändern. Oder du wirst krank, dein Körper spielt plötzlich nicht mehr mit. Es geht nicht mehr. Das ist ehrlich gesagt so mein Ding. Seit 2 Jahren habe ich jetzt dieses Problem mit meiner Gesundheit. Ich bin jetzt nicht todkrank, aber eben auch nicht gesund. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ein Lebenstraum ins Wanken gerät, weil der Körper nicht mitspielt. Ich wollte eigentlich mal in einem Land wohnen, wo ich ein bisschen besseres Immunsystem bräuchte. Kann ich das jetzt noch? Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man nichts mehr ernsthaft planen kann. Weil man nicht mehr weiß, wie es so am nächsten Tag sein wird. Wie jedes Mal, wenn meine Jungs kicken gehen, ich absagen muss, weil es halt meistens nicht geht. Man irgendwie außen steht und das Leben gerade nicht so mitfeiern kann. Und alle reden immer über Grenzüberschreitung, aber keiner redet darüber, dass Grenzen schmerzen. Keiner nennt es beim Namen. Jeder kennt diesen einen Umstand im Leben, den du nicht ändern kannst. Das ist dieser Punkt in deinem Leben erreicht und es geht einfach nicht mehr vorwärts. Du kannst oft nichts dafür, dass du da gerade bist, aber du kannst auch genauso wenig was ändern. Was jetzt? Aufhören zu träumen? Erwartungshaltung runterschrauben, irgendwie weitermachen? Einen Kompromiss finden, damit leben? Zurück zu Eddie. Nichts ging bei ihm. Und dann ist er auf einmal sein Ex-Schwager und diese Wunderpille NCT48. Eine Droge. Und wie soll das andere sein? Alles scheint auf einmal möglich. Er beendet sein Buch in 4 Tagen, lernt Klavierspielen in 3 und Französisch mal ebenso nebenher beim Joggen. Er wird eine perfekte Ausgabe seiner selbst. Er findet so das Rezept für Größe im Leben. Er weiß plötzlich alles über alles, wird Börsenmakler und macht das große Geld. Und bald titelt eine Zeitung über ihn. Er ist ein Prophet unserer Epoche. Er ist Gott. Ein Leben ohne Limit. Zugegeben, bisschen übertrieben diese Geschichte. Wir alle wissen, es gibt nicht so eine Wunderpille, aber den Ansatz, den kennen wir nur zu gut. Das ist eine Geschichte, die sich unsere Gesellschaft gerne erzählt. Diese Dynamik, die findest du wirklich in jedem guten oder auch halbguten Film heutzutage. Der entgrenzte Mensch. Perspektive begrenzt ist out. Lebensperspektive grenzenlos ist erwünscht. Kompromisse gehen wir nur ungern ein. Grenzen wollen wir so gut es geht irgendwie platt machen. Aber Einblick in die Realität. Ich meine, vielleicht sage ich das auch nur, weil ich gerade an einer Grenze stehe in meinem Leben. Aber fragt euch selbst, ist so eine Perspektive, so eine Lebensperspektive grenzenlos lebbar? Was ist hier Traum, vielleicht Illusion, was ist Wirklichkeit? Wie antwortet Gott auf Abrahams Traum von einem Nachkommen? Im Text lesen wir, er führt ihn hinaus aus seinem Zelt, hinaus aus seiner Situation, ein Blick in die Sterne. Im Nahen Osten war das durchaus auch spektakulärer als vielleicht so auf dem Gießener Dachcafé, kann ich mir vorstellen. Erinnert euch an das Bild von vorhin. Ja, Gott lässt Abraham träumen. Kannst du die Sterne zählen, Abraham? Nicht nur ein Kind, auch nicht nur 2 Enkelkinder, sondern unendlich soll deine Nachkommenschaft sein. Gott hebt sein Versprechen in eine ganz andere Dimension. Das hätte Abraham niemals zu träumen gewagt. Er sagt ihm sowas wie, ich hole dir die Sterne vom Himmel. Gott stapelt hier nicht wirklich tief. Da ist kein Schrauben an Erwartungshaltung, aber auch keine Wunderpille und ist einfach weg. Nein, ein Blick ins unendliche All. Ein grenzüberschreitender Blick. Ein Blick und ein Bild, das eines transportieren will. Hoffnung. Und das ist der knackende Punkt. Gott sagt, hoffe auf mich, Abraham. Und es ist doch so, wenn immer wir eine Grenze erreichen, egal was wir machen, der nächste Schritt geht ins Ungewisse, ins Unglaubliche, wenn man so will. Der nächste Schritt vorwärts ist immer ein Schritt im Hoffen, im Vertrauen auf etwas, auf jemanden. In einigen Tagen, da kommt ja der neue Star Wars-Film in die Kinos, und da kämpft wieder so eine winzige Rebellion gegen das dunkle Imperium mit ihrem Todesstern. Und die Anführerin dieser Rebellion sagt in dem Trailer, sie sagt, in einem Moment dieser Niederlage sagt sie diese Worte: Eine Rebellion ist aus Hoffnung gebaut. Was sie damit sagen will, der Punkt ist, alles, was Grenzen überschreiten will, wie etwa eine Rebellion, das braucht Hoffnung. Jede Grenzüberschreitung beginnt im Vertrauen, im Hoffen auf jemanden, auf etwas. Vertrauen dem neuen beruflichen Erfolgskonzept, dem neuen Medikament, dem nächsten Arzt, der neuen bahnbrechenden Therapie, der nächsten genialen Idee. Wir hoffen darauf, wenn wir eine Grenze erreichen. Und Gott sagt zu Abraham: Lass mich diese Hoffnung selber sein. Ich will diese Grenze überschreiten, will das Unmögliche möglich machen, wenn man so will. Ich will mich vom Glaubbaren ins Unglaubliche bewegen. Und Abraham ist jetzt was? Er ist jetzt in der Position, Gott zu vertrauen oder nicht. Und Abraham, er wagt den Schritt ins Ungewisse. Ganz nüchtern heißt im Text: Abraham glaubte Gott. Warum? Keine Ahnung, das wird nicht gesagt. Wir werden hier vor die Herausforderung gestellt, als Leser selber herauszufinden, warum es Sinn macht zu hoffen. Welche Perspektive hatte Abraham, die wir nicht haben? Hält er irgendwie gerade seine Vernunft den Atem mal an? Wie Kant das vorhin schon schön formuliert? Hat er nichts zu verlieren und hofft dann einfach? Oder weiß er irgendwas, was wir nicht wissen? Abraham glaubt. Aber in seinem Vertrauen, in seinem Hoffen will Abraham aber was? Er will eine Absicherung. Deshalb fragt er: Woran soll ich das erkennen? Wie kann ich mir eigentlich sicher sein, dass du mir die Sterne vom Himmel holst? Woran mache ich das fest? Und ich finde das eigentlich relativ sympathisch. Hier ist einer wie du und ich. Einer, der Vertrauen schenken will, aber zweifelt. Den Blick auf seine Situation, auf sein Leben noch nicht verloren hat. Und Gott, er reagiert darauf. Er verteufelt seinen Zweifel nicht. Er geht auf diesen berechtigten Zweifel ein. Er nimmt ihn nicht nur ernst, sondern er will ihn Abraham nehmen. Jetzt wird es zugegeben ein bisschen schräg hier im Text. Wenn ihr bisher dachtet, ist ja schräg, was hier so abgeht, jetzt wird es richtig komisch. Also da steht ja was von so einer Kuh, ne? Eine Ziege und ein paar Vögel. Also daran machen wir es jetzt fest. Das ist ja irgendwie ein faszinierender Gedanke. Also es macht irgendwie wenig Sinn erstmal. Wir fragen uns, was in aller Welt ist hier los? Und interessant ist, Abraham, er weiß sofort, was zu tun hat. Ne? So Kuh, Ziege, Vögel, das ist so voll sein Ding. Er braucht nicht mal eine Anweisung, als wäre so das Alltäglichste überhaupt. Ne? So morgens schmiere ich ein Nutella-Brot und dann zitiere ich eine Kuh, eine Ziege und ein paar Vögel. Ist ein bisschen seltsam. Was wir hier haben, ist ein klassischer Fall von einem kulturellen Missverständnis. Westliche Kultur, altorientalische Kultur, das ist einfach ein Problem, ein Missverständnis. So ziemlich jeder zu Abrahams Zeit hätte wohl gewusst, was los ist, aber du und ich eher weniger. Also was ist los? Eine hilfreiche Frage diesmal ist, wie schloss man damals einen Vertrag ab und wie schließt man heute einen Vertrag, einen Bund? Vielleicht nehmen wir da mal den Ehebund, ne? Da steckt mal das Bund schon mal drin, dieses Wort, und die Eheschließung. Vielleicht für Romantiker unter euch, das ist die Hochzeit, also schöne Menschen, schöne Kleider, gutes Essen und dann neben den großen Gefühlen und den großen Reden und vielleicht dem peinlichen Liedbeitrag von Onkel Dieter, da gibt es noch das gut deutsche Standesamt. Ne? Da wird es schön rechtlich, bürokratisch. Und dann in dieser Zeremonie am Standesamt, dann ist dieser Moment, wenn die Braut der Bräutigam fragt: Ey, wie kann ich mir eigentlich sicher sein, dass du es ernst mit mir meinst? Woran mache ich das fest, dass du mich liebst? Und ganz nüchtern könntest du jetzt sagen: Schatz, ich unterschreibe da dieses Papier, ne? Die Eheurkunde. Ich mache es fix, ich unterzeichne es. Ich mache nicht nur dieses große Eheversprechen so in guten wie in schlechten Zeiten. Nein, ich gebe es dir schwarz auf weiß. Und dann unterschreiben noch der Standesbeamte und die Trauzeugen, die bezeugen das Ganze. Damit zeige ich, ich meine es wirklich ernst. Ist jetzt nicht vielleicht das, was dein Partner immer hören will, aber später hast du genau wegen dieser Eheurkunde eine rechtliche Absicherung. In unserer Kultur ist es auch so, wenn du nicht unterschreibst, wenn wir es nicht schwarz auf weiß haben, dann bist du erstmal an nichts gebunden. Keiner weiß, ob du es wirklich ernst meinst. Du kannst erstmal machen, was du willst. Und Abraham erlebt jetzt eher in einer oralen Storytelling-Gesellschaft, wenn man so will, nicht in allen Belangen unbedingt eine Schriftkultur. Und wenn immer jemand fragte: Hey, wie kann ich mir eigentlich sicher sein, dass du dein Wort hältst? Was man gemacht hat, Man hat die Konsequenzen eines Vertragsbruches bei der Vertragszeremonie durchgespielt. Und das passiert hier. Man hat nicht nur einfach ein Blatt Papier unterzeichnet. Das wäre ja lächerlich. Was würde das schon bedeuten? Nein, was man gemacht hat, man hat diese Tiere genommen, man hat sie in zwei Teile geteilt, sie einander gegenübergelegt und beide Vertragspartner sind durchgegangen. Und was man damit gesagt hat, so wie auch diese Tiere in zwei Teile geteilt werden, so soll auch ich, wenn ich mein Wort nicht einhalte, in zwei Teile geteilt werden. Die Konsequenzen, die wurden schon mal lebendig. Na, man konnte sie sehen, sie riechen, sie mit allen Sinnen schon mal erleben. Das war wahrscheinlich ziemlich effektiv. Ich meine, das würde ich nicht unbedingt für meine Hochzeit oder so wollen, aber einen Eindruck hat das sicherlich hinterlassen. Abraham wusste also sofort, was los ist. Er war in der Mitte einer solchen Bundesschließungszeremonie. Gott macht sie für ihn schriftlich in einer Art und Weise, die Abraham versteht. Gott wird verbindlich in der Beziehung zu Abraham. Was er damit Abraham kommuniziert ist, ich meine es wirklich ernst. Vertrau mir. Ich sehe deine Situation, ich sehe deine Grenze und deinen großen Traum. Vertrau mir. Ich will dir etwas geben, an das du dich dranhängen kannst, auf das du dich berufen kannst. Etwas, was dir jetzt schon Bedeutung gibt. Eine Beziehung zu mir. Und hier erlebt Abraham einen Gott, der nicht willkürlich ist, sondern verbindlich. Und das war für Abrahams Gottesbild revolutionär. Das kannte er nicht, das gab es nicht. Wenn das Ganze jetzt noch nicht schräg genug war, der wird sich gleich freuen. Was jetzt passiert, kann ich mir immer noch nicht hundertprozentig erklären und ihr wahrscheinlich auch nicht. Und Abraham hat diesmal auch eher weniger eine Ahnung, was so abgeht. Vers 12, ich lese mal vor. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Das ist jetzt zugegeben ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich meine, ist Abraham jetzt eingeschlafen und träumt das, was jetzt passiert? Auf der anderen Seite heißt es in Vers 17, als dann die Sonne untergegangen war und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah, wie eine brennende Fackel. Also, wie das hier beschrieben wird, offensichtlich nicht nur ein Traum. Da war irgendwie diese Dunkelheit, die auf ihn kam. Eine Dunkelheit, die seinen ganzen Körper und seinen ganzen Geist erfasste. Das klingt schräg, ich weiß. Aber diese Dunkelheit, dieser unglaubliche Schrecken, der über ihn kam, der versetzte ihn in so eine Art Trance-Zustand, wenn man will. Und aus dieser Dunkelheit heraus spricht Gott über dunkle Dinge. Er erklärt Abraham seine eigene Geschichte und auch die seiner Nachkommen, dass sie Flüchtlinge sein werden. Sklaven, 400 Jahre unterdrückt sein werden in einem fremden Land. Gott spoilert Abraham einfach mal so 400 Jahre Geschichte. Er zeigt ihm das Big Picture, zeigt ihm das Ende. Und dann in Vers 17, da erscheint sowas wie eine Rauchsäule, ein Feuerstrahl. Das ist ja nicht so, dass es bis jetzt schräg genug gewesen wäre, aber eine Rauchsäule und ein Feuerstrahl, das begegnet uns öfters im Alten Testament und auch sonst im Alten Orient. Das sind immer Zeichen der Gegenwart Gottes. Was Abraham in diesem Moment bewusst wird, ist also, Gott geht gerade durch die Tierteile dort. Alleine, ohne Abraham. Gott macht den Vertrag, den Bundesschluss, den Treueschluss, den beide normalerweise abschließen sollten. Gott schließt ihn alleine. Gott sagt, nicht nur wenn du deinen Part nicht einhältst, sondern auch wenn ich meinen Part nicht einhalte, sondern auch wenn du deinen Part nicht einhältst, soll ich in zwei Teile geteilt werden. Und wenn ein König mit einem Diener einen solchen Bund abschloss, dann war das damals so, der König, der musste eigentlich gar nicht durchgehen, der Diener, aber auf jeden Fall. Und Gott, er dreht den Spieß rum. Und Abraham merkt, nicht nur leere Worte, hier ist einer, der es ernst meint. Selbst wenn ich es mal nicht so ernst nehme oder nicht kann. Hier ist einer, der mich über meine Grenzen hinaus vertrauen kann, der eine konkrete Hoffnung gibt. Verstehe mich nicht falsch, das ist kein Beweis, den Gott hier vollführt, aber es ist immer noch ein Glaubensschritt. Und wenn wir ein Problem damit haben, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben, Christen wie nicht Christen, ganz egal, wir stellen uns diese eine Frage: Wie kann ich mir eigentlich sicher sein? Wie kann ich es wissen, Gott, dass du der bist, wer du sagst, wer du bist, dass du das tust, was du versprichst? Wie kann ich trotz meiner Grenzen hoffen, ohne dass das irgendwie eine Träumerei bleibt, irgendwie realitätsfern? Und bisher ist es ja auch so, das ist Abrahams Geschichte. Ne? Ich hatte bis jetzt keine Gotteserscheinung mit großen Versprechen. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht. Und meine Träume sind das auch erstmal meine Träume. Das ist nicht Gott, der mich unbedingt träumen lässt. Aber wie bei Abrahams Traum steckt auch hinter meinem Lebenstraum ziemlich offensichtlich eines: die Suche nach Bedeutung. Und die steckt hinter jedem Lebenstraum, jedem Projekt, was wir so starten. Wir können viel damit erreichen wollen, aber wir wollen alle irgendwie Bedeutung damit. Der Punkt ist, mit dem Leben von Abraham, in diesem ersten Buch der Bibel, will Gott nicht nur zeigen, dass er Abrahams Leben Bedeutung schenken will. Nein, mit dem Leben von Abraham will Gott von Anfang an zeigen, dass er das Big Picture, die ganze Menschheit im Blick hat und ihre Bedeutung schenken möchte, die sie so verzweifelt sucht und immer wieder an ihre Grenzen stößt. Alle zusammen und auch jeder für sich. Aber woran können wir jetzt erkennen, dass Gott es ernst meint? Wo gibt es er uns schwarz auf weiß? Einige Jahrhunderte später, vor ungefähr 2000 Jahren, da bricht eine solche Dunkelheit, wie Abraham sie erlebt, über das ganze Land Israel hinein. Das Land, das Gott Abraham versprochen hatte. Und da hängt dieser Zimmermann am Kreuz von Golgatha, ein Nachkomme Abrahams. Und sein Körper zerrissen an einem toten Stück Holz. Jesus ist der Name dieses Mannes. Und Christen glauben seit 2000 Jahren, dass dieser Jesus am Kreuz, der hier am Kreuz hängt, Gott selbst war, der in Jesus Mensch wurde. Wir glauben, dass sich Gott aus dem Unglaublichen in das Glaubbare bewegt, aus dem Ungreifbaren in das Greifbare, aus dem Grenzenlosen in das Begrenzte. Und wir glauben, dass im Leben und Sterben dieses Mannes Jesus, dieser Gott mit den großen Versprechen, der große Hoffnungsträger, denkbar für uns wird, greifbar, fühlbar. Und wir glauben, dass dieser Jesus am Kreuz nicht stirbt für etwas, das er nicht getan hat. Wir glauben, er stirbt für jemanden, der seinen Part nicht hinbekommen hat. Für jemanden, der an seine Grenzen gekommen ist. Für jemanden, der hoffnungslos vor seinem Leben steht. Und Gott sagt mit dem Kreuz: Ich halte mein Wort, auch wenn du deinen Part nicht schaffst. Weil du eben begrenzt bist, nicht perfekt. Gott sagt mit dem Kreuz: Ich will dir Bedeutung schenken, indem ich mich dir selbst gebe. Ich will dir nicht etwas geben, ich will dich mir selbst geben. Ich bitte dir eine verbindliche Beziehung an, ich, der Gott des Universums. Und diese Beziehung, die soll dich hoffnungsvoll aufrichten, dich durch deinen Schmerz in deinen Grenzen hindurchtragen. Und Bedeutung auch deshalb, weil dieser Gott uns mitnimmt in seine große Geschichte, in seine bedeutungsvolle Geschichte, die Menschheit zu erlösen auf ihrer verzweifelten Suche nach Bedeutung. Zurück zu Eddie. Da steht er auf einmal auf dem Balkon seines Lofts im 10. Stock. Und obwohl er ein Leben ohne Grenzen lebte, steht er jetzt doch am Abgrund. Und Zentimeter trennen ihn vom freien Fall. Und er resümiert über sein Leben. Ich zitiere: I came this close to have an impact on the world. But now the only thing I have an impact on was the sidewalk. Ich war so nah dran, einen Einfluss auf diese Welt zu haben. Und jetzt ist das Einzige, auf das ich Einfluss, wirklich einen Aufprall habe, der Bordstein. Und wenn du in dieser Zeit vor Weihnachten, in dieser Lebenssinnphase des Jahres überhaupt, du auf dein Leben schaust und feststellst: Hier habe ich eine Grenze erreicht. Mein Lebenstraum, der wackelt. Sagt Gott dir: Ich will dir Bedeutung schenken durch die Beziehung zu mir, die auch mit Grenzen lebbar ist. Aber ich will dir auch eine Hoffnung schenken, die dich in diesen Grenzen hoffen lässt. Das sind die Perspektiven, die Gott Abraham aufzeigt, und das sind die Perspektiven, die Gott uns aufzeigt. Hoffnung und Bedeutung für ein Leben im körperlichen Schmerz, für eine zerbrochene Beziehung, ein Leben in tiefer Depression vielleicht, eben für ein begrenztes Leben. Und dieser Text, der nimmt uns mit auf eine Glaubensreise, dass diese Grenze erreicht und die Klage darüber. Aber auch wieder ein grenzenloser Traum, das große Hoffen und das Vertrauen, aber auch wieder der Zweifel. Und Abrahams Leben, es geht so weiter. Und am Ende, da wird der Traum, das große Versprechen, doch Wirklichkeit. Aber dazwischen liegt eine Reise im Glauben, im Hoffen. Und das ist der Punkt, es ist eine Reise, die durchlebt werden will. Die kann man nicht vom Ende her denken, auch wenn man vielleicht positiv über das Ende denkt. Die Situation, die Umstände, die ändern sich für Abraham erstmal nicht. Keine Wunderpille. Und auch meine Situation hat sich bis jetzt nicht geändert. Und vielleicht geht es auch ein paar Monate so weiter, vielleicht auch ein paar Jahre. Und es kann sich was ändern. Aber was sich hier ändert, ist Abraham. Ich kann mich ändern. eine Grenze in deinem Leben erreicht und Gott sagt, hoffe auf mich. Und was wir an Weihnachten feiern, das ist kein Schema F, kein Konzept, sondern Jesus, die lebendige Hoffnung. Und an Weihnachten liegt dieses kleine Kind in der Krippe. Und wir Christen glauben, es trägt die Hoffnung dieser Welt. Lass mich beten. Herr, ich danke dir, dass du unsere Grenzen siehst, darauf eingehen möchtest. Wir sehen, dass du mit uns in Kommunikation treten möchtest und mit uns ringen möchtest. Ich danke dir, dass du uns hoffen lassen möchtest, dass du uns jetzt schon all die Dinge, die wir damit erreichen wollen, mit unserem Lebenstraum, dass du uns jetzt schon schenken kannst, dass du sagst, ich kann dir etwas geben, das auch schon in Grenzen lebbar ist. Ich bitte, dass wir das mitnehmen die nächste Woche. Amen.